Du fragst dich, ob dein Studium das Richtige für dich ist oder spielst sogar schon mit dem Gedanken, dein Studium abzubrechen? Dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger bzw. jede dritte Studienanfängerin verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch-Podcast erzählen StudienausbrecherInnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
Herzlich willkommen beim Studienabbruch-Podcast. Mein Name ist Francesca. Ich habe heute zu Gast Steffi Neumann. Steffi ist Jobcoach bei der Deutschen Angestelltenakademie und hat sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema Studienmotivation beschäftigt. Hi Steffi, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Francesca, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Dankeschön.
Magst du dich noch in ein paar Sätzen vorstellen, wer du bist, was du genau machst und wie du zu dem Thema gekommen bist?
Ja, klar, sehr gerne. Genau, mein Name ist Stefanie Neumann oder kurz einfach Steffi. Ich bin 33 Jahre alt und habe dieses Jahr im Mai meinen Master abgeschlossen hier an der Technischen Universität Braunschweig. Und seit 1.8. arbeite ich, genau, wie Francesca schon gesagt hat, als Jobcoach bei der Deutschen Angestelltenakademie. Das heißt, ich mache Kompetenzanalysen, Bewerbungscoaching und unterrichte hauptsächlich in der beruflichen Weiterbildung Büro. Die Teilnehmenden, die sich auf eine Umschulung vorbereiten möchten, im kaufmännischen Bereich eigentlich. Genau. Dann habe ich während meinem Master die Freude gehabt, ein Projektmodul machen zu dürfen, das 2 Semester geht. Und ich hatte den Wunsch, irgendwie auch mit einem Praxispartner zusammenzuarbeiten. Und da hat mir mein Dozent tatsächlich Markus Feutel vorgeschlagen von dem Projekt Umsteigen statt Aussteigen in Hannover. Und so bin ich eigentlich auch in Kontakt gekommen und habe 2 Semester lang zusammen mit Markus gearbeitet und habe auch das Projekt kennengelernt, hatte Teilnehmende, die ich auch schon da interviewen durfte und bin eigentlich so tiefer in das Thema Studienzweifel und Studienabbruch eingestiegen. Wollte das dann auch natürlich noch in meiner Masterarbeit noch mal vertiefen.
Super, vielen Dank. Das heißt, du bist irgendwie gleich mehrfach passend als Gesprächspartnerin für unseren Podcast. Dann erzähl uns doch noch mal ein paar Details zu deiner Masterthese, also beispielsweise, wie du vorgegangen bist im Forschungsaufbau und natürlich, was so deine Haupterkenntnis war.
Ja, sehr gerne. Ich habe eigentlich sogar 2 Forschungsfragen in meiner Masterarbeit untersucht. Einmal, wie die Corona-Pandemie sich auf die Studienmotivation von Geistes- und Sozialwissenschaftlern ausgewirkt hat. Und dann als zweites, wie sich die motivationalen Veränderungen auf die Abbruchsneigung während der Pandemie ausgewirkt hat. Genau, das heißt, meine Zielgruppe waren Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen. Ich habe tatsächlich von 4 verschiedenen Universitäten Teilnehmende gehabt. Wow. 4 Männer und 4 Frauen tatsächlich passenderweise. Also der Idealtypus in der Forschung absolut erfüllt. Und ich hatte so ein bisschen was Exploratives in meiner Arbeit vor. Deswegen fand ich qualitativ arbeiten ganz gut, einfach um noch nicht Entdecktes vielleicht rausfiltern zu können. Das heißt, ich habe 8 Leitfadeninterviews geführt. Das Ganze war auch online. Deswegen konnte ich auch von der Universität Köln, Göttingen, Hannover und Braunschweig Personen interviewen. Es hat sich auch zum einen ergeben wieder durch Markus Feutel vom Projekt Umsteigen statt Aussteigen. Der hat mich unterstützt. Dann Kommilitonen und die haben mich an Freunde und Bekannte auch weiterempfohlen und gefragt, ob die Interesse hatten. Genau, und dann mussten wir auch kreativ sein bei technischen Schwierigkeiten. Die Technik wollte manchmal nicht. Das heißt, es war ganz bunt gemischt über WebEx, Skype und Google Video. Genau, und dann habe ich eine Inhaltsanalyse durchgeführt. Das heißt, ich hatte ja auch meinen Leitfaden, da habe ich schon Kategorien gebildet, die ich anhand meiner Forschungsfrage abgeleitet habe und habe das danach so analysiert.
Okay, wow. Ja, die Arbeit kann man natürlich auch bei uns auf QuerAufstieg anschauen. Und aber trotzdem nochmal, ohne jetzt zu spoilern, was war so deine Haupterkenntnis?
Das waren tatsächlich mehrere. Ich versuche das einmal zusammenzufassen. Also es deckt sich auch weitestgehend eigentlich mit der Forschung, dass halt nicht so ein Faktor dazu führt, dass man das Studium abbricht, sondern dass das einfach ein längerer Prozess ist und verschiedene Faktoren sich anhäufen. Ich selber kenne das zum Beispiel auch. Ich habe eine duale Ausbildung abgebrochen. Die ging 3 Jahre. Ich habe das zum Beispiel auch nach 1,5 Jahren abgebrochen. Und genau, das ist einfach ein langer Zeitraum, wo sich ganz unterschiedliche Schwierigkeiten häufen. Dann haben meine InterviewpartnerInnen noch erwähnt, dass natürlich auch die Lehrenden und die Lehre sehr gut beeinflussen können, was sich auf die Motivation auswirkt. Zum Beispiel auch die Prüfungsleistung, dass man da das Gefühl hat, dass da auch ein Sinn hintersteht und das nicht einfach nur für das Häkchen gemacht werden muss. Und was auch ganz klar mal im Fokus steht, ist die Orientierungslosigkeit. Also gerade bei den AbbrecherInnen ist eine stärkere Orientierungslosigkeit, weil ja, sie haben keinen konkreten Berufswunsch gehabt und wissen auch gar nicht so richtig nach dem Studium, was ihr berufliches Ziel ist. Dann hatte ich ja die Studienmotivation. Das heißt, ich habe mir auch so ein bisschen angeguckt, mit welcher Motivation studiert wird. Das war bei den AbbrecherInnen häufig extrinsisch, das heißt von außen motiviert. Zum Beispiel wurde auf den Rat der Eltern gehört, weil das ein sehr gutes Studium ist, womit man vielleicht später auch mal gutes Geld verdienen kann. Genau, hinzu kommt natürlich auch, dass man auch Angst und Scham hat, einfach bei dem Thema, wenn man das Studium abbricht. Das ist auch eine ganz große Hürde, die ich so wahrgenommen habe in den Interviews. Oder auch ja, die soziale Herkunft natürlich. Nicht-Akademikerinnen haben einfach größere Hürden. Auch zum Beispiel die Informationssuche gestaltet sich einfach wesentlich schwieriger. Dann ja, haben wir auch solche Punkte wie Erfolgserwartung oder auch Angst vor Misserfolgen, die den Studienverlauf beeinflussen. Die können auch gesundheitliche Auswirkungen mit sich bringen, wie bei allen Interviewten. Einfach psychische Belastung oder zum Beispiel auch zu Prüfungsangst führen. Genau, so dass man sich einfach in einer gewissen Zeit in einer Handlungskrise befindet, wie ich das in meiner Arbeit bezeichne, weil man ja einfach durch diese Anhäufung nicht mehr weiß, ob man das Ziel Studienabschluss weiter verfolgen möchte. Zu der, genau, genau. Ja. Ich hätte vielleicht zu Beginn sagen können, dass ich nochmal unterteile, genau, mit der Pandemie. Die hatte ich immer so ein bisschen extra auch. Das sind so auch so allgemeinere Erkenntnisse. Ich hatte mir dann Corona auch speziell angeschaut. Und da war es halt auch echt sehr herausfordernd und belastend in dem Online-Studium. Man war sehr isoliert. Diese Isolation und der fehlende Austausch mit Mitstudierenden, aber auch mit Lehrenden, der war sehr, sehr schwierig, was die Befragten geäußert haben. Da kamen auch Motivationsprobleme einfach noch immer stärker hinzu. Und ja, dann wurden auch noch Unterstützungsangebote geschlossen. Man konnte nicht in die Bibliothek. Und genau, die Pandemie war zwar nicht der Auslöser, aber genau so eine Art Beschleuniger zum Studienabbruch.
Ja, das, ja, ich glaube, da können sich die meisten reinfühlen. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich würde, glaube ich, gerne noch mal auf ein paar Begriffe eingehen, die du jetzt genannt hast, einfach damit unsere ZuhörerInnen da ein bisschen mehr Klarheit erlangen können. Und vielleicht sehen sie sich selber in der Situation und haben einen Benefit davon, ihre Situation vielleicht dadurch besser zu verstehen. Also einmal der Punkt der Orientierungslosigkeit. Das ist natürlich klar, was das bedeutet, aber vielleicht kann man da schon nochmal drauf eingehen. Da ist ja auch die Wissenschaft wirklich ziemlich interessiert dran. Ich habe in einer Tagung mal den schönen Satz gehört, Studienabbruch ist auch immer eine Frage der mangelnden Orientierung. Das heißt, wenn man von vornherein gar nicht genau weiß, was man möchte, ist die Wahl des Studiums eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Was sind so deine Erkenntnisse zu diesem Thema der Orientierung und vielleicht auch der Orientierungslosigkeit?
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr passend, was du gerade aufgegriffen hast. Es ist ja auch sehr schwierig, aus eigener Erfahrung Man hat eine unglaubliche Bandbreite an dualen Ausbildungsberufen, an dualen Studiengängen, an Studiengängen. Dann gibt es Universitäten und auch noch Fachhochschulen. Und ich kenne das selber. Ich finde das unglaublich schwierig. Auch nach der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste nie, in welche Richtung es gehen soll. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich auch eine Ausbildung schon mal abgebrochen habe. Das war auch der völlig falsche Weg beispielsweise. Es hat 1,5 Jahre, also die Hälfte der Ausbildungszeit zum Beispiel auch gebraucht. Aber wenn man mal vielleicht auch zurückdenkt, wie die Berufsorientierung so abläuft. Also bei mir selber, das ist schon länger her, schon viele Jahre. Aber da hat man ein Buch bekommen und da konnte auf die Internetseite gehen, der Agentur für Arbeit. So, informier dich mal, guck mal, was es gibt und dann machst du den Rest deines Lebens genau diesen Beruf. Und der Druck und die Panik waren bei mir auch enorm groß und das war die Horrorvorstellung, wow, wenn du dich jetzt entscheidest und du triffst die falsche Wahl, dann musst du das 50 Jahre deines Lebens machen, die meiste Zeit, und du kannst nicht mehr da raus. Und dieser Druck, der da aufgebaut wird, ist meiner Meinung nach falsch. Genau. Und in den Interviews hat sich das auch so ein bisschen gezeigt, dass dann auch noch hinzukommt, zum Beispiel auch die Eltern, ja, guck wenigstens, was Sinn macht, guck, womit du Geld verdienen kannst, studier nicht sowas Brotloses, das musste ich mir auch anhören, ich habe ja Sozialwissenschaften studiert, also da wird man ja eh Taxifahrer, das ist ja mein Spruch.
Da kann ich als Ethnologin auch ein Lied von singen, von diesem Spruch, ja. Genau diesen Spruch.
Okay, ja, und ich glaube halt, dass der Druck wahnsinnig groß ist und dass halt da auch so ein bisschen eine Generationskluft ist. Also man bleibt heute nicht mehr 50 Jahre in dem gleichen Beruf und auch nicht mal unbedingt 10 Jahre in dem gleichen Unternehmen. Und diese ganzen Maßnahmen zur Berufsorientierung, da fehlt einfach ein Stück, weswegen man sich, glaube ich, als junger Mensch auch mehrfach verrennen kann. Und dann, genau, gibt es ja auch noch das Problem, dass während der Pandemie Beratungsangebote geschlossen wurden oder einfach ersatzlos wegfielen. Und da wurde mir auch in dem Interview erzählt, dass das halt einfach super, super schwer war für die Betroffenen, weil die auch gar nicht wussten, okay, wo kann ich denn überhaupt noch hingehen, wenn ich merke, das ist der falsche Weg. Und das war sehr, sehr schwierig. Und dann gibt es ja auch noch Zulassungsbeschränkungen. Ich kann nicht einfach studieren, was ich möchte. Da gibt es zum Beispiel Numerus Clausus oder vielleicht muss man auch vorher Tests machen oder noch irgendwas anderes mitbringen. Und das macht es halt alles extrem schwer. Und da ja, könnte vielleicht auch ein bisschen an dem Studienangebot was gemacht werden, vielleicht und jungen Menschen auch entgegengekommen, also mehr entgegengegangen werden, wäre mein Gedanke.
Nee, ja, auf jeden Fall. Ich denke auch immer darüber nach, denkt, wann junge Menschen in der Position sind, diese Wahl zu treffen. Also Gymnasiastinnen beispielsweise sind irgendwie im Abi dazu angeleitet, sich zu überlegen, was sie studieren wollen, kriegen dann noch diesen Knüppel übergezogen, du musst wissen, was du willst. Und dann, wie du sagst, kommt irgendwie gerne auch noch dieses, mach was Sinnvolles. Genau zu dem Thema habe ich kürzlich auch ein Interview mit der Studienberaterin der Humboldt-Universität zu Berlin geführt, die ja auch sagte, das ist kein guter Satz, den Eltern da oft bringen. Und auch wenn die Menschen, die zu ihr in die Beratung kommen, oft sagen, nee, meine Eltern machen mir keinen Druck, den mache ich mir selber, würden eben doch viele Eltern genau sowas sagen. Hauptsache, du machst was Sinnvolles, Hauptsache, du studierst, Hauptsache, du machst was, wo du mit Geld verdienen kannst. Und das ist jetzt vielleicht irgendwie erstmal alles nicht böse gemeint, logisch, aber es hilft halt auch nicht dabei, dass man sich orientieren kann, was denn eigentlich der richtige Weg ist. Ich glaube, das ist auch schwierig.
Genau, ja, das denke ich auch. Und auch im Interview wurde berichtet, dass die Eltern haben schon großen Einfluss, wenn auch vielleicht auch generell das soziale Umfeld auch unbewusst einfach immer eine große Rolle mitspielt. Oder man orientiert sich ja auch an der Peer Group. Was machen denn so die anderen? Ne? Was ist so bei denen los? Was ist da das Interesse? Und man möchte vielleicht auch einfach bei den Freunden bleiben und geht dann vielleicht auch einfach erstmal mit, bevor man merkt, okay, das ist doch gar nicht so mein Gebiet, wo ich mich wohlfühle oder wo meine Stärke liegt.
Ja, genau. Also und ich glaube, dafür ist es wichtig, Bewusstsein zu schaffen, dass das total okay ist, dass man nicht immer perfekt geradlinig den Weg finden kann. Und du verwendest ja den Begriff der Handlungskrise. Vielleicht wollen wir darauf nochmal genauer eingehen. Also das finde ich einen super spannenden Begriff. Und du sagst auch, dass teilweise deine InterviewpartnerInnen auch längerfristig in der Handlungskrise waren.
Ja, genau. Also der Begriff der Handlungskrise würde ich einmal kurz erklären. Man hat ja ein Ziel vor Augen. In dem Fall ist es der Studienabschluss. Aber wenn ich merke, okay, irgendwie das Ziel, das ist nicht passend für mich und fange mich an, von diesem Ziel zu distanzieren, dann geht da erstmal auch eine Handlungskrise voraus, weil irgendwas an Schwierigkeiten, an Problemen hat sich währenddessen angehäuft und macht mir ja Schwierigkeiten, sodass ich überhaupt dieses Ziel in Frage stelle und hin und her gerissen bin, okay, soll ich das weiterverfolgen oder soll ich mich nach einer Alternative umgucken, soll ich mich loslösen? Und das bezeichne ich tatsächlich, also diesen Prozess von der Zielabkehr bezeichne ich als Handlungskrise und genau als eine Art kritische Phase, wo auch diese Machbarkeit, die Erwartung, die ich vielleicht auch an das Ziel habe und wie sehr ich mir das Ziel überhaupt wünsche, in Frage gestellt wird. Dann bin ich in einem gewissen Motivationskonflikt mit mir selber und wege auch einfach ab. Meine Investitionen, also meine Kosten, was gebe ich da alles rein, was kostet mich und was kriege ich für Nutzen raus? Lohnt es sich überhaupt? Und das war auch bei meinen Interviewpartnerinnen oft so, dass dieser Wert des Abschlusses unklar war oder auch, was ich überhaupt mit diesem Abschluss erreichen kann. Also was mache ich damit beruflich? Was hat das Ganze für einen Nutzen? Und dann fängt an, die Denkweise sich zu verändern und das Ziel Studienabschluss wird auf einmal weniger attraktiv. Und ich gucke und denke, ah, eine Ausbildung zum Beispiel zur Industriekauffrau, ja, die ist schon attraktiver, da kann ich auch gleichzeitig während dem Lerngeld verdienen. Und so kommt ein Prozess in Gange, dass man sich von dem eigentlichen Ziel loslöst.
Vielen Dank, da hast du jetzt ja quasi schon ganz viele Fragen, die man sich selbst einfach mal stellen kann, wenn man das Gefühl hat, dass man in einer Krise ist, formuliert. Hast du noch ein paar weitere Tipps für jemanden, der in einer Handlungskrise steckt oder vielleicht einen Motivationskonflikt hat?
Ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich damals auch, es hatte dann auch gesundheitliche Folgen, mir ging es auch sehr schlecht, Magenschleimhautentzündung, mir ging es psychisch sehr schlecht damals dann, als ich überlegt habe, zum Beispiel mit der Ausbildung, soll ich die abbrechen? Das Gleiche wurde mir auch in den Interview berichtet, es ging auch einigen psychisch sehr schlecht, die hatten auch sowas wie eine Magenschleimhautentzündung und andere Folgen und vielleicht für sich selber, dass man ja sich auf jeden Fall auch fragt, was zum Beispiel wäre, wenn ich das Ziel erreicht habe oder wie viel möchte ich überhaupt da rein investieren? Macht mich das Ganze glücklich? Macht mir das eigentlich Spaß oder ist das nur noch echt ein Quälen und morgens aus dem Bett dahin schleppen und man weiß Sonntag schon, man hat keine Lust auf Montag und es ist einfach, ja, warum geht es mir denn eigentlich so schlecht damit, dass man da auch, es ist sehr, sehr schwer, einfach auf sich selber hört und sich selber anfängt auch wahrzunehmen. Das ist aber, finde ich, sehr, sehr schwierig. Und als ich auch die Situation im Bachelor selber hatte, da habe ich auch, also ich war am Anfang sehr überfordert. Ich kam mit dem Studieneinstieg überhaupt nicht gut klar. Und dann gab es an der Universität Oldenburg, habe ich studiert, meinen Bachelor gemacht. Also da, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, da war das offensichtlicher, die Werbung auch für Unterstützungsangebote. Da war von dem psychologischen Dienst, der hat angeboten, so ein Seminar gegen Prüfungsangst zum Beispiel. Und da habe ich dran teilgenommen, ehrlich gesagt, jetzt nicht mit großen Erwartungen. Ich wollte einfach mal gucken. Ich dachte mir so, okay, du hast Angst, die können es ja nicht schlimmer machen, vielleicht aber besser. Und bin hingegangen. Und das war super. Und danach habe ich tatsächlich beim psychologischen Dienst an der Universität Oldenburg auch diese 5 Sitzungen, die man als Studentin haben kann, in Anspruch genommen und da einfach mit einer Psychologin gesprochen, weil dieses, also man kann natürlich, klar, ich spreche auch mit Freunden, man spricht vielleicht auch noch mit der Familie darüber, aber ich weiß nicht, so eine externe, neutrale Person, die hat mir irgendwie nochmal mehr gegeben, ganz anderen Input. Die hatte einen ganz anderen Blick. Und genau, da den Mut zu haben, einfach drüber zu sprechen oder auch einfach zu sagen, okay, boah, ich weiß nicht, kommt euch das vielleicht auch manchmal so sinnleer vor, hier zu sitzen, einfach mal vielleicht zu dem Nachbarn. Das habe ich jetzt online gemacht, als ich auch Motivationsprobleme hatte, habe ich gesagt, auch einfach mal so in die Gruppe ohne Kamera, man kannte sich nicht. Du wisst ihr, ich habe überhaupt keinen Bock und gar keine Motivation, heute teilzunehmen. Und dann war kurz Stille und dann so, ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, gut, dass du es sagst. Genau, aber einer muss es sagen und sich trauen. Und meiner Erfahrung nach ist man nie die einzige Person. Mindestens eine einzige Person denkt genauso wie man selber und der geht es ähnlich wie einem. Und man findet dann auch gleich
Verbündete.
Ja, genau.
Sehr schön. Nee, aber ja. Natürlich der Hinweis, den du jetzt gegeben hast, dass die Beratungsstellen schon wirklich sehr, sehr hilfreich sein können. Ich glaube, das müssen wir nochmal aufnehmen. Es gibt mit an jeder Uni, an jeder Hochschule eine Beratungsstelle. Ansonsten gibt es Beratungsstellen außerhalb der eigenen Uni. Die kann man beispielsweise bei uns auf dem Quernavi finden.
Ah, super.
Und da ist der große Vorteil eben nicht nur die andere Perspektive oder der neue Blick, sondern natürlich sind das ja auch Profis, die arbeiten tagtäglich mit jungen Menschen in einer ähnlichen Situation und können tatsächlich ziemlich stichhaltige Tipps an die Hand geben.
Stimmt. Oder die sind sogar auch vielleicht manchmal auch einfach, oder was heißt manchmal, die sind garantiert auch besser vernetzt untereinander nochmal als man selber. Und vielleicht kriegt man dann sogar noch viel mehr Unterstützung in einer anderen Bandbreite, als man sich selber hätte sogar suchen können.
Und sie wissen sogar auch.
Super.
Wissen sie sogar auch noch besser, welche Optionen man hat, also welche Ausbildungsberufe es aktuell gibt. Die werden ja auch immer wieder erneuert, welche Chancen man hat, welche Möglichkeiten, oder sie können einen daran beraten, wenn ich vielleicht erstmal einen Ausstand im Semester Auszeit nehmen möchte. Ich glaube, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, die einem dann erstmal in so einer Handlungskrise vielleicht gar nicht als möglich erscheinen.
Genau, das sieht man in solchen Momenten überhaupt nicht mehr selber, wenn man in so einer Krise steckt, das stimmt.
Möchtest du noch was berichten? Ansonsten sind wir jetzt auch schon fast eine halbe Stunde dabei. Die Zeit vergeht immer wie im Flug. Hast du noch eine Anregung oder einen Gedanken, den du mit unseren StudienabbrecherInnen oder StudienzweiflerInnen teilen möchtest?
Auf jeden Fall würde ich gerne den Leuten mit auf den Weg geben. Habt auf jeden Fall den Mut, euch Hilfe zu suchen, darüber zu sprechen. Man muss sich überhaupt nicht schämen. Es ist absolut okay. Ihr habt einen Bruchteil von mir gehört. Ihr habt nur gehört, dass ich mich bisher in meinem Leben einmal verrannt habe. Das kam noch öfters vor. Aber man kommt ans Ziel. Also Umwege sind keine Schande. Und ich finde es ehrlich gesagt immer spannend, die Lebensläufe von Menschen. Da steckt so viel drin. Und gerade Lebensläufe gewinnen auch immer mehr an Rarität und andere Lebensläufe werden auch wirklich gern gesehen, auch von Unternehmen, was ich mitbekommen habe. Also seid mutig, traut euch, sprecht darüber, geht zu Beratungsnetzwerken. Da gibt es echt tolle AnsprechpartnerInnen, die euch weiterhelfen können.
Super, vielen, vielen Dank, Steffi.
Ich danke dir auch.
Schön, dass du da warst und dann sage ich Tschüss und bis bald.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und M&T Organisationsentwicklung.